Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder per Livestream über www.rdl.de. Vom 23. Dezember bis 3. Januar macht die aktuelle Redaktion eine Pause. In diesen beiden Wochen hört ihr statt des Mittagsmagazins ausgewählte Vorträge zu den Themen Antiziganismus und Nationalsozialismus bzw. Neue Rechte. In der vergangenen Ausgabe haben wir uns bereits mit dem nationalsozialistischen Untergrund, dem NSU, beschäftigt. Damals hörtet ihr einen Vortrag des APAPITZ. In der heutigen Ausgabe nehmen wir das Thema wieder auf mit einem Vortrag von Katharina König, den sie am 1. Februar dieses Jahres im White Rabbit in Freiburg hielt. Wenn Wegschauen tötet, 13 Jahre nationalsozialistischer Untergrund, so der Titel des Vortrags. Als am 4. November 2011 Schüsse in einem Wohnmobil fielen, ahnte wahrscheinlich niemand, dass damit der Weg einer rechten Terrorgruppe ein Ende nahm. Seitdem versuchen politische Gremien, JournalistInnen, aber auch AntifaschistInnen, das Geschehene zu erfassen und aufzuklären. Katharina König ist im Jena der 90er Jahre aufgewachsen. Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe sind ihr ebenso wie Ralf Wohlleben, André Kappke, Tino Brandt und viele andere bereits von damals bekannt. Übergriffe auf beispielsweise das Jugendzentrum JG Stadtmitte, aber vor allem antifaschistisch engagierte Menschen durch die Thüringer Naziszene erlebte sie teils persönlich mit. Seit 2009 sitzt sie für die Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag und ist Mitglied im dortigen Untersuchungsausschuss zum nationalsozialistischen Untergrund. Seit mehreren Monaten versucht der Untersuchungsausschuss, vor allem durch Anhörungen, sich der Atmosphäre der 90er Jahre anzunähern und das Versagen der Zuständigen aufzuklären. In ihrem Vortrag wollte Katharina König nicht nur über die 13 Jahre des nationalsozialistischen Untergrunds und die bisherigen Ergebnisse der Aufklärung reden, sie wollte auch die Situation in Ostdeutschland aufzeigen, in welcher Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe politisch sozialisiert wurden und rechte Netzwerke entstehen konnten, aus denen diese Mordserie resultiert.
Kurz nochmal, um das Ganze einzuordnen, in welchem Umfeld das Ganze entsteht und hauptsächlich stattfindet. Jetzt nicht die einzelnen Morde und auch die Sprengstoffanschläge, sondern wo die drei herkommen. Das ist Jena, das liegt ungefähr 40 Kilometer von Saalfeld weg. Saalfeld ist deswegen wichtig, weil sich dort der Thüringer Heimatschutz, das politische und auch soziale Umfeld der drei entwickelt, in dem sie ja politisch, aber auch ideologisch sozialisiert werden. Und sie fliehen nach Zwickau, über Chemnitz nach Zwickau. Das ist jeweils wieder nur eine Stunde weg. Also weil man ja so oft denkt, wenn die Leute in den Untergrund gehen, dann hauen die gleich weit weg ab. Das machen die drei zumindest nicht. Und zumindest sind da bis heute offene Fragen, ob es Gründe dafür gibt, dass die nicht ins Ausland gegangen sind, eben weil sie vielleicht gar nicht wirklich gesucht wurden. Zu den 90er Jahren, in denen die groß geworden sind. Im Hintergrund sieht man ein Bild von einer der Kreuzverbrennungen, Ku Klux Klan Kreuzverbrennungen, die in der Nähe von Jena stattgefunden haben. Bei dieser Kreuzverbrennung ist das Entscheidende und Spannende, dass der Leiter des damaligen Jugendzentrums Winzerclub in Jena mit vor Ort war und mit angezündet hat und auch mit Reichskriegsflagge geschwenkt hat. Das ist typisch für alle ostdeutschen Städte in den 90er Jahren. Die hätten eigentlich auch in Magdeburg groß werden können oder eben in Chemnitz oder in Merseburg oder irgendwo anders. Anfang der 90er Jahre kommt es eben zu vermehrten Auseinandersetzungen und vor allem Übergriffen auf alternative linke Jugendliche und auf Migranten durch diese Neonazi-Gruppen, die anfangs Klatzen hießen, zumindest in Ostdeutschland. Und die damalige Bundesfamilienministerin, heutige Bundeskanzlerin Angela Merkel, kommt auf die Idee, sie erschafft jetzt ein Programm, um gegen diese zunehmende Jugendgewalt vorzugehen. Das Ganze hieß dann AGAG, Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt. Und über dieses AGAG-Programm entstanden der Winzerclub in Jena. Noch ein besseres Beispiel ist der Jugendclub Dichterweg in Weimar. Auf dem wehte dann die Reichskriegsflagge, während die Bundesfamilienministerin vor Ort war, um sich Auswirkungen ihres Projektes anzuschauen. Und da gibt es zumindest in der Presse von damals noch richtig schöne Bilder, wie sie mit jungen Menschen ganz engagiert in Bomberjacken und Springerstiefeln vor diesem Haus steht und im Hintergrund weht die Reichskriegsflagge. Das ganze Programm war komplett unpolitisch angelegt, entpolitisiert, auch der Hintergrund der ständigen Übergriffe bis hin zu den Pogromen, den rassistischen Pogromen, die ja stattgefunden haben. Und in dem Winzerclub jetzt in Jena, das ist der entscheidende Entscheidende, weil dort die drei groß geworden sind, weil sie dort ihren strukturellen Hintergrund hatten, gab es eben bis mindestens 98 den festen Anlaufpunkt für Neonazi-Gruppierungen aus Thüringen. Bis dahin, also man muss sich das mal vorstellen, das ist ein kommunales Jugendzentrum, das wird von der Stadt finanziert und in diesem kommunalen Jugendzentrum findet eine Nazi-Geburtstagsfeier statt, mit Triskele-Einladung, mit dem Ausschluss von Migranten, mit Ausschluss von Muslimen, und vor Ort wird dann eben auch noch ein Proberaum für Vergeltung, das war in Ostdeutschland damals eine der bekanntesten Neonazi-Bands, zur Verfügung gestellt. Wenn man sich heute mit den Mitarbeitern von damals, die sind immer noch dort angestellt, unterhält, warum sie das damals so gemacht haben, erzählen sie, na, sie haben alles richtig gemacht und sie würden das heute wieder machen, weil das war die einzige Chance, an diese verzweifelten Jugendlichen heranzukommen. Und es gibt ein wunderschönes Papier aus dem Jahr 98, in dem die Sozialarbeiter dieses Jugendclubs erklären, diese Form der akzeptierenden Jugendarbeit wäre die einzige Variante, rechte Jugendliche vor dem Weg in den Untergrund oder gar rechten Terror zu bewahren. Das hat wunderbar funktioniert, sieht man an Beate Zschäpe, Ralf Wohlleben, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und all den anderen. 1994, also herausgehend aus 92, gibt es das erste Mal das Konzept der Anti-Antifa im Zusammenhang auch zu sehen mit national befreiten Zonen. 94 gründet sich das in Thüringen und wird dort sozusagen die Strukturierung der bis dahin, muss man sich so vorstellen, eher frei herumströmenden Nazi-Gruppen werden, die sich in mehreren Städten zusammenfinden, die immer sich einen Führer wählen und dann ganz gezielt auf die Jagd gehen, abends, nachts, am Wochenende, zum Teil dann sogar mit Autos, mit richtigen Verfolgungsjagden, mit Baseballschlägern, um eben insbesondere alternative Jugendliche zu überfallen. Aber auch Jugendprojekte, die versucht haben, eine alternative Lebensform zu probieren. In Saalfeld-Ruderstadt wurde mehrfach das dortige besetzte Haus angegriffen. In Jena die JG Stadtmitte, in Gotha wurde das damals grüne Haus, hieß es, versucht anzuzünden von der Anti-Antifa. Unten links im Bild zu sehen ist eine typische Sache, die Anti-Antifa macht. Das ist nämlich das André Kapke, der auch immer mal wieder jetzt im Zusammenhang mit NSU aufgetaucht ist. Anti-Antifa bedeutet eben auch, man versucht Fotos, Adressen und ähnliches mehr von dem sogenannten politischen Gegner zu bekommen. Nicht um aufzuklären, sondern um im Anschluss diese Adressen zu veröffentlichen auf 90er Jahre typisch schwarze Listen, die dann auch dazu geführt haben, dass man zu Hause aufgesucht wurde oder eben auf dem Weg von Schule, Arbeit oder ähnlichem mehr, wohin auch immer. Anti-Antifa ist aber auch der Vorläufer des Thüringer Heimatschutzes und das ist ja, glaube ich, das, was mittlerweile allen so ein Begriff ist. Thüringer Heimatschutz, THS, ist die Organisation, in der die drei unterwegs und aktiv waren. Was der Thüringer Heimatschutz gemacht hat, neben Übergriffen, sind Wehrsportübungen, sind Demonstrationen und insbesondere Spontandemonstrationen. Denen ist es gelungen, in den 90er Jahren spontan bis zu 250 Neonazis auf die Straße zu bekommen. Das ist nochmal eine andere Form als heute. Damals waren Handys eher die Ausnahme. Internet gab es, eigentlich nur in größeren Firmen, dass die einzige Kommunikations- und Vernetzungsform war A, Normaltelefon oder B, das Thulennetz, das so eine Art Mailbox-System, über das sich dann die Neonazis ausgetauscht haben. 250 Neonazis, die plötzlich, insbesondere an solchen Tagen wie zum Beispiel dem Tag der Deutschen Einheit oder auch der Reichspogromnacht, irgendwo auftauchten, alles kurz und klein schlugen und sehr schnell auch wieder verstreut waren, nicht mehr auffindbar waren. Die Polizei war in den seltensten Fällen pünktlich da. Gründe dafür kommen später, hat auch etwas mit dem Thüringer Verfassungsschutz zu tun. Und um den THS ganz klar einzuordnen, ist oben rechts im Bild ein altes Plakat von damals zu sehen, eben die Nazis für alte Grenzen, Nationalstadt statt Nationalverrat und eben für ein Deutschland in den Grenzen von, 1300 noch was oder noch länger zurückgehend. Der Thüringer Heimatschutz ist aber deswegen auch entscheidend, weil er sozusagen von der, ich nenne es mal, erlebnisorientierten Nazi-Aktion am Wochenende weggeht und versucht zusätzlich eine Ideologisierung und eine Verfestigung des Ganzen hinzubekommen. Da kommt Ihnen sehr gelegen, dass Sie in der Nähe von Saalfeld eine Gaststätte erworben konnten, den Heilsberg, so hieß das Ganze, so heißt auch das Nest, in dem die Gaststätte war. Und dort fanden wöchentlich Stammtische mit bis zu 70 Neonazis aus allen möglichen Städten in Thüringen statt. Heilsberg ist dann 97 eine Razzia. Hat was zu tun mit einer großen Antifa-Demonstration, die in Saalfeld angemeldet wurde. Und daraufhin durchsucht die Polizei A, das besetzte Haus und B, den Heilsberg, also den Neonazi-Treffpunkt. Und in Heilsberg wird das bis dahin größte Waffenlager der rechten Szene ausgehoben. Im Anschluss sagt der damalige Innenminister, übrigens linke SPD, also bezeichnet er sich selber, dass es in Thüringen kein Problem mit rechts geben würde. Um nochmal kurz die Person, um die es jetzt vorrangig gehen wird, kurz vorzustellen und einzuordnen. André Kappke oben links ist, oder andersrum, die ersten vier oben in der Reihe und unten links die Frau Zschäpe. Das ist alles Jena-Sektion des Thüringer Heimatschutzes. Ralf Wohleben, der einzige NSU-Unterstützer, der noch in Haft sitzt. André Kappke, fragen sich alle, warum der nicht in Haft sitzt, weil er eigentlich damals Mitführungsperson war und weil er auf alle Fälle Geld mit übergeben hat an die drei und genauso die drei anfangs mit unterstützt hat. André Kappke ist verhört worden vom BKA. Das sind fast alle Thüringer Neonazis und nicht nur Thüringer Neonazis, sondern auch viel mehr. André Kappke sagt, er ist halt jetzt Bauunternehmer und er ist irgendwann vor 2 Jahren vom Gerüst gefallen und hat sich am Kopf verletzt und deswegen kann er sich nicht mehr wirklich erinnern, was in den 90er Jahren so stattgefunden hat. Das ist eine schöne Geschichte, aber nicht wirklich glaubwürdig. Ralf Wohleben, nur mal so ein Hinweis für alle, die so gerne mit Rechnern arbeiten und auch immer mal wieder geheime Sachen oder nicht ganz offiziell legitime, legale Sachen damit machen. Ralf Wohleben hat seinen Rechner komplett verschlüsselt, immer noch. Und seit November 2011 versucht das BKA, seinen Rechner zu knacken und kommen einfach nicht an die Daten ran. Ist jetzt nicht unbedingt das schönste Beispiel, weil man natürlich gerne wüsste, was bei ihm auf dem Rechner noch für Infos sind. Aber definitiv mal wieder eine Empfehlung für TrueCrypt und ähnliche weitere Varianten. Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Kappke und Wohleben gelten als die Führungspersonen der Sektion Jena des Thüringer Heimatschutzes. Als solche werden sie auch von der damaligen gegründeten Soko Rex, Sonderkommission Rex der Polizei erfasst und aufgeführt. Das Verrückte ist, Ende 96, als die Soko Rex direkt an den dreien dran ist, also insbesondere an Mundlos, Böhnhardt, Zschäpe, aufgrund dieser sogenannten Judenpuppe, die von einer Autobahnbrücke heruntergehing, am Tag, bevor Ignaz Bubis, der damalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, nach Buchenwald fuhr. Dort hatten sie die Fingerabdrücke von Böhnhardt gefunden. Und aufgrund der Bombenattrappen, die 96 schon in Jena aufgetaucht sind, hatte diese Soko Rex die drei auf dem Schirm. Die Soko Rex wird 96 aufgelöst von ganz oben. Der damalige Leiter der Soko Rex, dem wir im Untersuchungsausschuss angehört haben, sagte, ihm ist mittlerweile klar, warum. Weil nämlich 1 bis 2 Monate später beginnt die Operation Rennsteig. Das ist eine gemeinsame Operation des Bundesamtes für Verfassungsschutz, des Militärischen Abschirmdienstes und des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutzes und des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutzes. Über diese Operation Rennsteig haben sie mehr als 40 Neonazis versucht anzuwerben als V-Leute. Im Bundesuntersuchungsausschuss haben sie gesagt, es ginge nur um die Bundeswehr und auf die Rückfrage, wieso dann auf der Liste damals in den 90er Jahren schon Frauen gestanden hätten, also der Liste der anzuwerbenden Neonazis, konnten sie dann keine Antwort mehr geben. Spannend ist die Operation Rennsteig deswegen, weil 7 der entscheidenden Akten von V-Leuten im Bundesamt für Verfassungsschutz eine Woche nach Enttarnen, Auffliegen, wie auch immer, des NSU vernichtet worden sind. Und zwar komplett vernichtet und nicht mehr nachvollziehbar ist, welche Informationen stehen da drinne, was hat die Operation Rennsteig überhaupt gemacht. Das Einzige, was man weiß, dass unter denen, die in der Operation über die Operation Rennsteig angeworben wurden, mehrere waren, die im direkten Umfeld des heute so bezeichneten NSU aktiv waren. Das sind aber nicht die einzigen, die aktiv waren. Der Hauptkader und Führer des Thüringer Heimatschutzes ist Tino Brandt. Der kommt aus Coburg, aus Bayern, rüber nach Thüringen, nach Rudolstadt. Das liegt gleich neben Saalfeld. Also es ist wirklich alles ein ganz kleiner Lokalkreis, in dem wir uns da bewegen. Tino Brandt wird 94 vom Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz angesprochen, ob er denn nicht V-Mann werden würde. Tino Brandt stimmt zu und willigt ein. Und wird es bis zum Jahr 2000 bleiben? Da enttarnt ihn dann die Thüringer Allgemeine, die ja so eine Regionalzeitung von Thüringen. Was er in der Zeit erhält, sind neben 200.000 D-Mark, das ist mehr als der heutige Durchschnittslohn monatlich auf die Zeit gerechnet, unter anderem die Gelder, um seine Anwälte zu bezahlen, wenn er mal wieder angezeigt wurde und vor Gericht steht. Unter anderem erhält er Technik, um ins Thule-Netz, also dieses Mailbox-System, über das damals Informationen ausgetauscht wurden, um sich damit zu beteiligen. Er erhält aber genauso, und das ist höchstwahrscheinlich mit das entscheidende, Tipps, bevor Razzien der Polizei bei ihm stattfinden. Und Tino Brandt hat selber ausgesagt, dass er das Geld fast komplett in die Neonazi-Szene gesteckt hat zum Aufbau des Thüringer Heimatschutzes. Das ist mittlerweile auch ein Stück weit nachweisbar, weil viel der Informationen, Flugblätter, Aufkleber, Fahnen, die plötzlich da waren, Lautsprecherwagen, die plötzlich da waren, wären ohne eine gewisse Summe Geld, die man da reinsteckt, nicht finanzierbar gewesen. Tino Brandt sagt auch, dass das Einzige, was ihn stört, dass er V-Mann war, ist, dass er einige seiner Freunde von damals verloren hat. Ansonsten ist er heute weiter aktiv in der Neonazi-Szene und auch weiter akzeptiert. Also zum Thema V-Leute, die enttarnt werden, brauchen einen sehr hohen Schutz, das stimmt nicht. Zumindest nicht anhand der bisher enttarnten Thüringer V-Personen. Da kommen noch ein paar mehr dann dazu. Tino Brandt hält bis zum Jahr 2001 Kontakt zu den dreien und Tino Brandt wird gleichzeitig vom Landesamt bezahlt. Tino Brandt wusste, wo die drei also in welche Stadt die drei abgetaucht sind. Tino Brandt wusste auch, wer die drei am Anfang unterstützt. Und das Entscheidende, Tino Brandt hat das dem Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz gesagt. Also sie wussten, die sind in Chemnitz, sie wussten, Thomas Starke unterstützt sie, Platt und Anna unterstützt sie und sie wussten anfangs sogar, in welchem Stadtviertel von Chemnitz sie untergetaucht sind. Das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz hat damit nicht das gemacht, was man jetzt erwarten würde, nämlich die Informationen an die Polizei weiterreichen und versuchen, die drei zu stoppen oder aufzusuchen oder ähnliches mehr. Sie haben diese Informationen vor allem gesammelt und das ist auch das Typische für den Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz, das sind alles Datenmessungen. Also anders kann man das, was da bei denen vorhanden ist, eigentlich nicht mehr einordnen. Es gibt keinerlei Analyse. Es gibt keinerlei Auswertung der Akten. Es ist ein reines Aneinanderheften von allen Informationen, die sie irgendwo herbekommen. Inklusive ganz viel Webseiten, ausgedruckte Webseiten von Antifa-Gruppen. Das ziehen sie dann heran zur Bestätigung der Informationen über die Nazi-Szene. Also wenn die Antifa schreibt, es ist ein Nazi, dann ist das für den Verfassungsschutz eine Bestätigung ihrer bis dahin gewonnenen Erkenntnisse. Patrick Wieschke ist Eisenach, ist der Gotha Eisenach, der THS Führer, später dann der NSAW, Nationales und Soziales Aktionsbündnis Westthüringen. Heute ist er der NPD-Vorsitzende von Thüringen. Patrick Wieschke ist deswegen spannend, weil er in den 90er Jahren zu all den vorher jetzt genannten Kontakt gehabt hat und weil Beate Zschäpe bei ihrer Flucht oder ihrem Rundgang quer durch Deutschland in Eisenach war und bei Patrick Wieschke zu Hause die Hunde angeschlagen haben. Seine Erklärung daraufhin war, seine Freundin hätte die Nacht vorher bei ihm übernachtet und vielleicht würde die ja ähnlich wie Beate Zschäpe riechen. Das muss man jetzt nicht unbedingt glauben, aber ist zumindest ja seine Erklärung gewesen. Eins noch, und zwar diese akzeptierende Jugend- und Sozialarbeit, die gab es, wie gesagt, nicht nur in Jena, nicht nur in Thüringen, sondern genauso in Sachsen. Und in Sachsen ist es deswegen spannend, die akzeptierende Jugendarbeit dort vor Ort, weil André und Mike Eminger, das sind ja auch Unterstützer des NSU, die das Video mitgeschnitten haben sollen, in dem Jugendclub der AWO groß geworden sind, in Johann-Georgen-Stadt. Da muss man sich das so vorstellen, es gab zwei Etagen, unten waren die Punks und die Linken, in der ersten Etage waren die Nazis. Irgendwann ist es für die Punks und die Linken so schlimm geworden, dass sie zur Polizei gegangen sind. Das ist nicht unbedingt ein Automatismus, dass Punks und Linke zur Polizei gehen, um dort Hilfe zu holen. Als die Polizei dann kam, um sich das Ganze anzuschauen, war dann die Reaktion von ihnen zu den Punks hin, was sie denn wollten. Sie würden doch unten kiffen, dann können die oben auch abhitlern. Das akzeptierende Jugendsozialarbeit in Johann-Georgenstadt. Den Jugendclub gibt es heute auch immer noch und der Jugendclub wird weiterhin von der AWO betrieben und meines Wissens sind dort weiterhin die Mitarbeiter, die auch in den 90er Jahren schon dort waren. Das Entscheidende bei André und Mike Eminger sind die Blood and Anna-Kontakte. Blood and Anna ist deswegen entscheidend, weil nicht nur ich, sondern sehr viele Leute vermuten, dass es die einzige Gruppierung aus der Neonazi-Szene, die in der Lage gewesen wäre, NSU zu unterstützen, ist Blood and Anna. Zum einen, weil die Ideologie von Blood and Anna, insbesondere mit ihrem bewaffneten Arm Combat 18, das vorher schon verbreitet haben über Musik, über Texte, über Aufrufe und Forderungen, was NSU umgesetzt hat. Zum Zweiten, weil es eine spätestens ab 2000 konspirativ agierende Gruppe war. Ab 2000 waren sie in Deutschland nämlich verboten als terroristische Organisation. Und zum Dritten, weil Blood and Anna und dann eben auch Combat 18 insbesondere in der Lage waren, Waffen zu beschaffen. Und bei der Vielzahl von Waffen, die in der Zwickauer Wohnung in der Frühlingsstraße gefunden wurden, ist relativ klar, dass sie das nicht mal irgendwo auf dem Trödel oder Flohmarkt sich besorgt haben, sondern dass es da eben Waffenkontakte gegeben haben muss. Und wem vertraut ein Nazi? Natürlich einem anderen Nazi, ansonsten höchstens noch dem Verfassungsschutz. Am 26. Januar 1998, das ist der Tag des Untertauchens, finden diese Haus- und Garagendurchsuchungen statt. Die Geschichte alleine ist eigentlich schon sehr, also ich muss immer aufpassen, dass ich das nicht zu lustig mache, weil ich das mittlerweile auch so oft schon erzählt habe. Ich find's zum Teil sehr lustig, was das stattfindet. Muss mir selber immer wieder bewusst machen, dass da eben 10 Morde passiert sind. Aber trotzdem, ab und zu sollte man da vielleicht lachen, anders kann man da gar nicht mit umgehen. Es finden diese Haus- und Garagendurchsuchungen statt. Die Polizei selber hatte im Vorfeld den Verdacht, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass die drei etwas mit den Briefbomben und Bombenattrappen zu tun haben. Jetzt hatte die Polizei aber nicht genügend Personal, um die drei zu observieren. Also fragen sie das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz, könnt ihr mal die drei in den nächsten Wochen observieren und mal schauen, was die so machen und ob die möglicherweise für diese Bombenattrappen, die seit 96 in Jena auftauchten, verantwortlich sind. Der Verfassungsschutz hat das gemacht, hat die beobachtet, stellt fest, die schleppen Sachen in die Garagen rein, die theoretisch für den Bau einer Rohrbombe geeignet sein könnten, erstellen daraufhin einen Bericht und wenn der Verfassungsschutz einen Bericht erstellt, dann hat er natürlich eine Geheimhaltungsstufe. In dem Fall war es, glaube ich, geheim, das ist nicht die ganz höchste, die höchste ist streng vertraulich. Und mit diesem Bericht sind sie dann zur Polizei, haben den übergeben und die Polizei hat versucht, auf Grundlage dieses vertraulichen Berichtes eine Hausdurchsuchungsbeschluss zu bekommen. Den haben sie noch bekommen, letztendlich auf Hintergrundabsprache, Duckelei mit Staatsanwaltschaft. Als sie dann die Garagen durchsuchen, kommt als erstes, dass sie nicht den Schlüssel für die Garage von Zschäpe haben. Und in der Garage von Zschäpe lagert das ganze Zeug. Das Problem ist, es ist ein Schloss dran an der Garage, das vorher nicht dran war. Sie warten anderthalb Stunden, bis die Feuerwehr da ist, um diese Garage aufzumachen. In der Zeit ist die Durchsuchung bei Böhnhardt schon beendet. Böhnhardt informiert Zschäpe, informiert Mundlos und die drei fliehen. Sie öffnen dann die Garage, finden die 1,4 Kilogramm TNT, finden die Rohrbombenattrappen und wollen natürlich einen Haftbefehl ausstellen. Jetzt ist das Problem, dass alle Informationen, die sie haben und die Verbindung belegen zwischen Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt in einem als geheim eingestuften Dokument stehen. Und das dauert halt eine Weile, bis man so ein Dokument herabgestuft hat. Deswegen findet auch die bundesweite und dann später auch internationale Fahndung nach den dreien erst ab dem 28. Januar 98 statt und zwei Tage sind definitiv genug, um sich so weit wie nur möglich zu verziehen und zu flüchten. Ab 98 sind sie dann als erstes in Chemnitz, als zweites in Zwickau und in dieser Zeit finden sie, zumindest sind das unsere bisherigen Erkenntnisse, Unterstützung durch Blood and Anna. Die Gruppe Blood and Anna oder das Netzwerk Blood and Anna wird oftmals fälschlicherweise als ein Musiknetzwerk bezeichnet, weil sie halt insbesondere CDs herausgeben, Konzerte veranstalten und ähnliches mehr. Ist aber nicht so, sondern Blood and Anna ist eigentlich von dem, was sie fordern, verbreiten, ein Terrornetzwerk, ist das, was NSU gemacht hat in der Theorie und Combat 18 hatte ich ja vorhin schon gesagt, hat das auch in den Jahren vor NSU schon umgesetzt. Entscheidend ist für Blood and Anna Thüringen, dass natürlich der Sektionsleiter von Blood and Anna ist nicht irgendjemand, sondern ist ein V-Mann des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz. Der hat natürlich dem Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz auch Informationen gegeben. Der hat ihnen unter anderem mitgeteilt, dass er versucht hat, Geld an die drei zu übergeben zur Unterstützung, dass es aber abgelehnt wurde mit der Begründung, die drei würden kein Geld mehr benötigen. Ein Fehler ist hier drinne, und zwar Blood and Anna ist zwar verboten, in der Theorie verboten, aber die Konzerte fanden nicht nur bis 2008 statt, sondern das letzte Konzert gab es jetzt im Oktober 2012 in Sachsen, bei der auch eine Thüringer Band, Blood and Anna Band, mit aufgetreten ist. Die Blood and Anna Sektion Sachsen ist die größte, die es in den 90er Jahren gegeben hat. Die haben natürlich auch einen V-Mann drin, und zwar nicht irgendwen, sondern Thomas Starke. Das war jetzt zwar nicht der Sektionsleiter von Blood and Anna Sachsen, aber sowas wie der stellvertretende Kopf. Das war V-Mann des Berliner Landeskriminalamtes, also nicht des Verfassungsschutzes. Thomas Starke sagt, er hätte dem Landeskriminalamt damals Informationen gegeben, sodass sie die drei hätten bekommen können, aber das LKA hätte damit eben nicht entsprechend, wäre damit nicht entsprechend umgegangen. Thomas Starke, kommen noch zwei beziehungsweise drei weitere Punkte dazu. Zum ersten, Thomas Starke war Anfang der 90er Jahre ein sehr enger Freund von Mundlos, Bönhardt und Zschäpe. Thomas Starke wurde von Mundlos und Zschäpe über die HNG, das ist so eine Art Neonazi-Hilfsorganisation für Nazis, die im Knast sitzen, betreut, mit mehreren Briefen, die sich hin und her geschrieben wurden. Und in einem dieser Briefe schreibt Uwe Mundlos ihm schon 95, dass es dringend nötig wäre, in den Untergrund zu gehen und kleine Gruppen zu gründen, um eben ja die Neonazi-Ideologie zu verwirklichen, weil in größeren Gruppen ja immer irgendwann ein V-Mann mit drinne wäre. Das ist das Erste. Das Zweite, Thomas Starke besorgt den dreien den Sprengstoff für die Briefbombenattrappen, die sie dann in Jena loslassen. Und das Dritte, Thomas Starke ist derjenige, bei dem sie in Chemnitz untertauchen. Also sie fliehen von Jena und sie fliehen nach Chemnitz und sie rufen Thomas Starke an. Und Thomas Starke sorgt dafür, ja, dass sie die ersten drei Monate eine sichere Wohnung haben, in der sie sich aufhalten können. Bis mindestens Mitte der 2000er Jahre ist es mittlerweile klar, dass Blood and Anna bzw. die Person aus dem Blood and Anna Umfeld die drei unterstützt haben. Das eine ist Geld, was anfangs geflossen ist, und das andere ist dann auch, ich nenne es mal ein Stück weit Wissen über das, was stattgefunden hat. Was dafür spricht, dass es bei Blood and Anna Wissen gegeben hat über den NSU, sind A, die Soli-Konzerte, die es gegeben hat, und B, dann immer wieder die Information, wenn andere Neonazi-Gruppen nachfragen, brauchen die Geld, gab es von den Blood and Anna-Personen die Aussage, nein, die drei benötigen kein Geld mehr, die haben mittlerweile Jobs, mit denen sie finanziell zurechtkommen. Jetzt vielleicht eher so Nebeninformation noch, das Lanzer-Verfahren. Lanzer als als terroristische Gruppe eingestufte Band mit Lunikov alias Michael Regner. Da ist Jan Werner, der Sektionsleiter von Blood and Anna, das Entscheidende, der die kompletten CDs in den 90er Jahren vertreibt. Eine Sache hätte ich jetzt fast vergessen. Jan Werner versucht nämlich 98 Waffen zu besorgen für die drei, indem er eine SMS schickt an Carsten Schepanski. Sagt irgendjemandem Carsten Schepanski was? Piato, das ist einer der größten, bekanntesten V-Männer des Bundesamtes für Verfassungsschutz gewesen. Der hat 93 den Ku Klux Klan in Deutschland gegründet, ist dann 94 verhaftet worden, weil er versucht hat, einen Migranten umzubringen, ist dafür wegen Totschlags ins Gefängnis gegangen, hat sich selber aus dem Gefängnis dem Bundesamt für Verfassungsschutz als V-Mann angeboten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat ihn genommen als V-Mann, und er ist bis zum Jahr 2001, da ist er aufgeflogen durch die Polizei. Die Polizisten, die ihn auffliegen lassen haben, sind dafür, haben Dienstverfahren an Hals bekommen, war er V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz und lebt heute mit einer anderen Identität irgendwo in Deutschland. Er lebt in Deutschland deswegen, weil er mehrfach jetzt vom BKA im Zusammenhang mit NSU verhört worden ist. Das Entscheidende ist, Jan Werner versucht über ihn die Waffen zu besorgen im Jahr 98. Das Landesamt, ich glaube, der war nicht beim Bundesamt, der war in Brandenburg, beim Landesamt für Verfassungsschutz, Entschuldigung. Das Landesamt Brandenburg wurde angefragt, wie kann das sein, dass ein V-Mann von euch versucht, Waffen für die drei zu organisieren. Und sie legen die Telefonprotokolle vor, aus denen hervorgeht, dass es den SMS-Kontakt zwischen Jan Werner und Carsten Schepanski gegeben hat, mit Tag, mit einer Ortung, wo sich das Handy aufgehalten hat an dem Tag. Und die sagen, dieses Handy ist zwar das, was auf uns zugelassen ist, also Handy zugelassen aufs Landesamt für Verfassungsschutz Brandenburg, aber wir hatten an dem Tag einen Termin mit Carsten Schepanski in Brandenburg. Das heißt, er kann gar nicht an dem Tag in Chemnitz gewesen sein und mit Jan Werner den SMS-Kontakt gehabt haben. Große Frage, wer hat dann das Verfassungsschutz-Handy im Jahr 98? Bleibt ja eigentlich nur ein weiterer V-Mann oder eben sogar ein Verfassungsschützer selber, über den versucht wird, Waffen zu organisieren. Ob er nun Waffen geliefert hat oder nicht, ob er die Informationen über die versuchte Waffenbesorgung weitergegeben hat und wenn ja, was das Landesamt Brandenburg damit gemacht hat, ist bis heute nicht klar. Brandenburg weigert sich, die Akten an den Bundesuntersuchungsausschuss rauszugeben, beziehungsweise kommen sie der Aufforderung, die Akten herauszugeben, nur sehr spärlich nach. Ist natürlich ein bisschen merkwürdig, weil ja dort eine rot-rote Regierung ist und da fragt man sich schon, was ist denn bei denen los und was versuchen die da zu verstecken. Hier nochmal kurz die Bilder. Jan Werner, Thomas Starke, Antje Probst ist nur deswegen ein bisschen spannend, weil sie eine Frau ist, die vorhat, Beate Zschäpe ihren Pass und ähnliches mehr zur Verfügung zu stellen und die so einen Nazi-Musikladen in Chemnitz bzw. Zwickau betreibt. Maximilian Burkhardt ist der, bei dem die drei am Anfang in der Wohnung untertauchen. Ist nur, dass man einmal gesehen hat, wie Nazis aus den 90ern aussehen, wobei die Fotos sind relativ aktuell. Blood and Honor, für die, die sich da nicht so ganz auskennen, ist A, ja richtig verboten worden, aber es gab ab 2001 spätestens Nachfolgeorganisationen. In Sachsen hieß das Ganze dann Chemnitz Concerts 88, wurde dann kurz knapp abgekürzt mit CC88. Als die offizielle Verbotsbescheinigung gekommen ist vom Generalbundesanwalt in die einzelnen Bundesländer, sie sollen ihre jeweiligen Blood and Honor Organisationen verbieten, hat Sachsen reagiert mit, wir brauchen das nicht, bei uns gibt es keine Blood and Honor Sektion mehr. Die hatte sich nämlich 2 Wochen vor dem Verbot aufgelöst und hatte sich selber neu gegründet als CC88. Das Blood and Honor bis heute existiert, ist rein von den Personen, die seit den 90er Jahren da mitmachen, weiter nachweisbar und es ist spätestens damit nachweisbar, dass es bis 2006 2 weitere Nachfolgeverbotsverfügungen gegeben hat, mit dem Versuch, das Ganze zu beenden. Zu Zwickau und dem Untertauchen, dem Leben der drei dort. Es ist nicht so, dass die drei komplett losgelöst von irgendwelchen Neonazi-Gruppen dort existiert haben, sondern sie hatten Kontakt, intensiven Kontakt zu André Eminger und dessen Frau. Das, wie gesagt, sind diejenigen, die aus dem Jugendclub in Johanngeorgenstadt kommen, wo sie abhitlern konnten. Das sind diejenigen, die ihnen Pässe mit zur Verfügung stellen und bei denen auch Geld für den Notfall hinterlegt wird, nämlich eine Summe von ca. 20.000 Euro wird bei Emingers gefunden, nachdem dann die Wohnung durchsucht wurde im Jahr 2011. Mundlos, Bönert und Zschäpe nehmen aber auch in Sachsen mehrfach an Schulungen teil und haben in Zwickau die Wohnung ausgebaut, wie so ein absolut hoher Sicherheitsstandard, in der sogar so eine Art Panic Room war. Also der mit schusssicheren Wänden, von außen sehr schwer aufbrechbar, wenn man da versucht hätte hineinzukommen. Das, was daran so ein bisschen irritierend ist, wenn man die ganzen Summen der Banküberfälle mal zusammen, so grob überschlägt, zusammenrechnet, sind das ungefähr 700.000 Euro, die sie über die Jahre erbeutet haben. Von diesen 700.000 Euro werden 70.000 Euro im Wohnwagen gefunden. 20.000 Euro sind bei Emingers in der Wohnung als Notfallgeld hinterlegt, bleiben also nur noch ca. 600.000 Euro übrig. Das ist für einen Zeitraum von 13 Jahren mit der Menge an Waffen, die bei ihnen gefunden wurde, mit der sehr guten Technikausstattung, die in der Wohnung vorhanden war, von Rechnern über über Videokameras und ähnliches mehr, ist das Geld eigentlich nicht wirklich ausreichend, um zu leben. Auch wenn man dann die Urlaube anlegt, die sie durchgeführt haben, wo ein Urlaubscampingwagenplatz allein knapp 5.000 Euro gekostet hat. Da ist, stellt sich schon die Frage, haben Sie insbesondere anfangs, also Ende der 90er Jahre, Unterstützung bekommen und wenn ja, von wem? Was mittlerweile klar ist, Sie haben ab 2002 haben Sie andere Neonazi-Gruppen mit Geld unterstützt und haben denen so Barchecks zugeschickt, in denen auch ganz klar das, die Begrifflichkeit NSU schon erwähnt war. Da gehe ich mal ganz kurz vor, genau. Und zwar unter anderem nach Rostock an den dortigen, an die dortige herausgegebene Zeitschrift Der Weiße Wolf. Die wurde herausgegeben von Peter Reit, das ist heute Landtagsabgeordneter der NPD in Mecklenburg-Vorpommern. Und die drucken eben im Jahr 2001 oder 2002 in ihrer Zeitschrift diesen, ja, diesen Satz ab. Vielen Dank an den NSU, es hat Früchte getragen, der Kampf geht weiter. Und nachgewiesen ist, dass es einen Barscheck über 500 Euro an den Weißen Wolf gegeben hat. Und das ist definitiv nicht die einzige Spende, die verschickt wurde. Um mal kurz, also die einigen Personen aus Sachsen, Thüringen sind ja jetzt schon erwähnt worden, es sind aber nicht die einzigen, die im Umfeld des NSU aktiv sind, sondern weitere, die mit dazugehören, ist Thomas Richter aus Halle, Leipzig, der auf dieser Telefonliste von Uwe Mundlos auftaucht. Also 98 wird in der Garage von Uwe Mundlos unter anderem eine Telefonliste gefunden. Auf dieser Telefonliste tauchen unter anderem alle NSU-Unterstützer auf, die bis heute erwähnt werden. Und ich würde es halt schon gerne zeigen, dann mache ich es da ganz am Ende vielleicht nochmal. Und neben den ganzen Thüringer NSU-Unterstützung und den sächsischen NSU-Unterstützern sind auch zu sehen, auch mit aufgetaucht Thomas Richter aus Halle Leipzig, aber eben auch hier aus Baden-Württemberg mehrere Personen mit Telefonnummern dazu. Und dazu aus Rostock-Personen und also verrückterweise aus fast allen Orten, an denen später Morde stattfinden, tauchen dort schon Namen auf. Jetzt kann man sagen, es ist alles Verschwörungstheorie. Ich bin absolut kein Fan von Verschwörungstheorie, aber im Zusammenhang mit NSU sollte man das Wort Verschwörungstheorie streichen, weil dort einfach zu viel Merkwürdigkeiten passieren. Thomas Richter, Bundesamt für Verfassungsschutz, V-Mann seit dem Jahr 1992 und erst im Jahr 2012, und zwar im September, als V-Mann enttarnt wurden, der hat über die ganzen Jahre hinweg den nationalen Demonstrationsbeobachter betrieben. Das war so eine Website, auf der er Fotos von Antifaschisten veröffentlicht hat, die gegen Nazis demonstrierten. Ständig mit Kamera unterwegs gewesen und eben Freund von Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe. Ich glaube ja, dass der Verfassungsschutz über Thomas Richter eine riesen Bilddatenbank sich hat anfertigen lassen, sowohl von Nazis als auch von Antifaschisten, die unterwegs waren. David Peterreit, der heutige Landtagsabgeordnete, wie gesagt, der Herausgeber des Weißen Wolfs. Der Weiße Wolf wird übrigens gehostet von Thomas Richter oder wurde gehostet von Thomas Richter. Und die dritte Person, die noch mit ins Spiel kommt, ist Kai Dalek aus Bayern. Kai Dalek aus Bayern ist auch V-Mann, erst des Berliner Landesamtes für Verfassungsschutzes und dann ist er nach Bayern verzogen und dort wurde er dann V-Mann des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz und dort baut er den fränkischen Heimatschutz auf. Das ist so ein Äquivalent zum Thüringer Heimatschutz und er kommt dann auch Anfang der 90er Jahre nach Thüringen, um Tino Brandt, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt, Beate Zschäpe und all den anderen zu erklären, wie ein so Thüringer, fränkischer, wie auch immer, Heimatschutz funktioniert und was man da am besten machen könnte. Das Verrückte ist bei Kai Dalek, das Thule-Netz, dieses Mailbox-System, über das Neonazis bundesweit kommuniziert haben, ist hat in mehreren, wie nenne ich das jetzt, so kleineren Mailboxen, bundesweiten Mailboxen auch funktioniert. Und das bayerische, der bayerische Part davon wurde vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz finanziert. Die haben Kai Dalek das Geld zur Verfügung gestellt, damit er das für Bayern aufbaut, diese Informationsplattform, den Austausch. Und das hat er natürlich auch auch gemacht. Kai Dalek lebt heute ohne Probleme in Bayern und ist weiterhin, zumindest von seiner Ideologie her, Nazi. Das ist jetzt hier oben so ein kleines Stück der Telefonliste. Ich würde, wie gesagt, nachher vielleicht nochmal die ganze zeigen. Die hat der Bayerische Rundfunk hat die nämlich veröffentlicht, ganz groß. Zur Aufarbeitung des NSU bzw. des rechten Terrors. In Jena ist es ja so, also Jena kommen die drei her. In Jena gab es am 2. Dezember, also knapp 3 Wochen, nachdem die drei aufgetaucht sind, nachdem die zwei in Eisenach erschossen gefunden wurden und Beate Zschäpe sich gestellt hat in Jena, gab es ein großes Rock gegen rechts. Jena ist seitdem die erste nazifreie Stadt, so hat sie sich zumindest selbst tituliert. Und Udo Lindenberg, Clueso und Peter Maffay und Sigmar Gabriel und alle anderen und insbesondere die 60.000 Menschen, die dort feierten, haben dazu beigetragen, dass Jena die erste nazifreie Stadt Deutschlands ist. Bei diesem Rock gegen Rechts haben Neonazis den Security-Einlass gemacht. Bei diesem Rock gegen Rechts wurden Leute ausgebuht, die an, ich sag mal, den Rassismus in der Mitte der Gesellschaft erinnert haben oder gemahnt haben. Und bei diesem Rock gegen Rechts war für Nazis, also Nazis haben vorher mobilisiert, dorthin zu gehen, weil ist ja kostenfrei Udo Lindenberg und der hat ja auch ein paar gute Lieder und so ganz politisch ist der ja auch nicht. So war jedenfalls Zitat von denen. Und damit das Ganze auch schön voll ist, wurde ein Dies Academicus eingelegt, also die Uni hatte geschlossen, die Schulen wurden um 12 dicht gemacht, der Nahverkehr fuhr kostenlos und aus dem Umland von Jena wurden Extra- und Sonderzüge und Sonderbusse eingesetzt, damit eben die möglichst bundesweite und internationale Medien solche schönen Bilder fabrizieren, wie ja unten rechts zu sehen ist, jubelnde und applaudierende Menschen, eine Party, nachdem 10 Menschen ermordet wurden. Also das ist das Eigentliche, was da in Jena stattgefunden hat. Und diese nicht nur fehlende Sensibilität, sondern eigentlich der Zynismus, der aus dem Ganzen spricht, ist ganz schön hart. Trotzdem ist Jena definitiv ein Stück weiter als Zwickau. Zwickau sagt nämlich, wir haben damit gar nichts zu tun. Die haben hier nur gewohnt. Sie haben darum gebeten und die Presse aufgefordert, nicht mehr davon zu sprechen, dass es die Zwickauer Zelle ist. Und sie haben, das war so die erste Reaktion aus Zwickau, erstens gefordert, wir wollen auch so einen Rock gegen Rechts haben, wie die in Jena hatten. Und sie haben bei der Landesregierung Gelder beantragt in Sachsen, um das Haus abzureißen, in dem die drei gelebt haben. Ich saß mit der Oberbürgermeisterin von Zwickau mal auf einer Podiumsdiskussion. Das war ja ein Monat, nachdem das Ganze passiert war, und habe ihr vorgeschlagen, doch die Gelder anstelle in den Abriss, in den Aufbau des Hauses zu investieren und daraus so ein alternatives Jugendinformations-Sonstwie-Zentrum zu machen und ganz bewusst und ganz konkret mit NSU umzugehen. Und daraufhin ist sie so ausgerastet, dass ihre Stimme überschlug. Also das war dann schon nicht mehr schön zu hören. Ich habe dann auch relativ schnell das Ganze sein lassen, mit ihr darüber zu sprechen. Sie ist übrigens auch linke SPD. Ich muss das nebenbei immer wieder einfließen lassen, wer sich so alles als linke SPD bezeichnet. In Jena gab es noch eine Sache und zwar gab es einen Aspektebeitrag. Da kam der Schauspieler Steven Uhle, nicht Schauspieler, der Schriftsteller Steven Uhle nach Jena, hat sich mit ein paar Leuten unterhalten, unter anderem mit einem Nazi-Aussteiger, mit Migranten und hat darüber sozusagen einen Kurzbeitrag gemacht bei Aspekte, in dem er feststellt, er fühlt sich in Jena nicht wohl und er hat auch nicht vor, jemals wieder nach Jena zu kommen und Jena ist schon ein bisschen merkwürdige Stadt. Er fühlt, dass hier ja Nazis sich auch wohlfühlen können. Daraufhin hat die Bevölkerung von Jena sich empört. Und wenn die Bevölkerung von Jena sich empört, dann sieht das so aus, dass innerhalb von 2 Tagen knapp 6.000 Menschen eine Petition unterzeichnen, in der das ZDF aufgefordert wird, sich bei allen Bürgern Jenas zu entschuldigen. Und in der das ZDF aufgefordert wird, nach Jena zu kommen, um das richtig zu stellen. Das ZDF hat das leider auch gemacht und ist nach Jena gekommen. Sie haben sich nicht komplett entschuldigt, aber ein Stück weit schon. Das Theaterhaus war überfüllt und vor dem Theaterhaus wurde dann das Ganze live übertragen und das stand der Mob. Also anders kann man es nicht sagen. Es waren keine Nazis, das waren ganz normale Bürger, die, sobald man irgendeine Kritik an Jena gebracht hat, fast wie so Zombies abgegangen sind und rumbrüllten und ausbuten und ähnliches mehr. Als dann ein Migrant erklärte, dass er aber schon Angst in Jena hätte, dann meinte sogar der Oberbürgermeister sich dem entgegenstellen zu müssen, und das wäre ja schon eher die Ausnahme. Ein Jahr später, 2012, also dieser Aspektebeitrag war Ende 2011, gab es dann eine Konferenz, die kam von hier, wo das erste Mal auch ganz konkret versucht wurde, sich der eigenen Verantwortung zu stellen und dem, was in den 90er Jahren in Jena schiefgelaufen ist. Das ist noch nicht beendet. Mittlerweile wird seitens der Stadt geplant, die Angehörigen der Opfer nach Jena einzuladen, um sich dort bei ihnen zu entschuldigen für das, was auch Jena mit zu verantworten hat, eben zum Beispiel über das kommunale Jugendzentrum, was den dreien damals eine Heimstätte geboten hat. Untersuchungsausschüsse gibt es leider bisher nur in Bayern, Sachsen, Thüringen und Bund auf Bundesebene. Der auf der Bundesebene soll, so war gestern zu hören, auch nach der Wahl wieder eingerichtet werden. Das wäre nur gut, weil die definitiv alle Akten bekommen, im Gegensatz zu uns in Thüringen oder auch Sachsen oder auch Bayern. Was fehlt, sind Untersuchungsausschüsse in allen Bundesländern, in denen es Morde oder eben Anschläge gegeben hat. Das wäre eigentlich auch eine Aufgabe hier für Baden-Württemberg, sich mal ganz konkret da ja als Forderung das irgendwie aufzumachen. Das macht ja mittlerweile ja sogar der CDU-Mensch aus dem Bundestag, der sagt, ihr braucht hier dringend einen Untersuchungsausschuss. Aber hier vor Ort weigern sich die Leute, das bisher zu machen, was ich überhaupt nicht verstehe, weil es gibt genügend Verbindungen, es gibt genügend Hinweise und es gibt genügend mittlerweile auch ganz klare Indizien, dass NSU versucht hat, hier vor Ort Menschen umzubringen. Und da müsste definitiv geschaut werden, inwieweit Neonazi-Szene mit drin verwickelt ist und vor allem, was ist mit Michelle Kiesewetter und dem Mord an ihr. Und was ist mit dem Ku Klux Klan? Und was ist mit den Polizisten, mindestens fünf Polizisten, die im Ku Klux Klan mit unterwegs waren und die alle aus Baden-Württemberg gekommen sind? Der Thüringer Untersuchungsausschuss ist, glaube ich, einer der am intensivsten arbeitenden Länderausschüsse, also im Vergleich zu Bayern und Sachsen, hat aber was damit zu tun, dass unser Landesamt für Verfassungsschutz uns mittlerweile alle Akten zur Verfügung gestellt hat, die mit dem Themenbereich Rechts zusammenhängen, und zwar alle Akten ungeschwärzt zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, ich würde dann nachher vielleicht auch mal kurz zeigen, wie so ungefähr so eine geschwärzte Akte aussieht. Und im Vergleich dazu ist bei uns halt alles frei lesbar. Das Problem ist, es ist einfach zu viel. Also es sind 2 LKWs voll Ordner, wenn man das jetzt ausgedruckt irgendwo hin transportiert. Das hat Thüringen gemacht, nämlich 2 LKWs mit all den Ordnern nach Berlin geschickt. Daraufhin gab es Anrufe von verschiedenen Innenministern anderer Länder in Thüringen, wo sich denn die 2 LKWs gerade aufhalten würden. Zum Glück war das Innenministerium in Thüringen ein bisschen klug und hat gesagt, das wissen wir nicht, wo die LKWs gerade sind, weil sie nämlich befürchtet haben, dass diese LKWs gestoppt werden, weil mehrere Innenminister aus anderen Bundesländern nicht wollen, dass ungeschwärzte Akten, in denen auch Teile aus ihren Ländern stehen, irgendwelchen Menschen zur Verfügung gestellt werden. Jetzt ist es so, die LKWs sind in Berlin angekommen und die Akten werden vorgeschwärzt, bevor sie dem Berliner dem Bundesuntersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt werden. Das läuft immer noch, und bei 2 LKW-Ladungen voll Ordnern kann man sich auch vorstellen, dass im Anschluss nicht mehr wirklich viel Zeit bleibt, um diese Ordner zu lesen und um erst recht nicht, um daraus eine Analyse zu ziehen und. Eigentlich müssten die das schon seit einem Jahr ungefähr haben, um dann auch entsprechend die Leute zu befragen, die sie im Bundesuntersuchungsausschuss anhören. Was so ein Gerücht ist in Thüringen, es ist wirklich ein Gerücht im Untersuchungsausschuss, was auch das Innenministerium oder Mitarbeiter des Innenministeriums nicht wirklich, wie nenne ich das, dementieren, dass sie vermutet hatten, dass Sondereinsatzkommandos geschickt werden, um die 2 LKWs aufzuhalten. Seitdem machen wir immer so ein bisschen Witze über die GSG 9 und ob sie nichts anderes zu tun hätte, um die 2 LKWs mit Thüringer Akten zu stoppen. Um das vielleicht mal ein bisschen so plastisch zu versuchen darzustellen, wir haben 100 Gigabyte PDF-Dateien, circa 100 Gigabyte, die in einem Geheimschutzraum zur Verfügung stehen. In diesem Geheimschutzraum sind mindestens immer noch ein Mitarbeiter der Landtagsverwaltung, oft sind es auch 2. Zusätzlich können wir im Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz alle V-Mann-Dateien uns ansehen, also inklusive Klarnamen von allen V-Leuten, die es in der rechten Szene in Thüringen jemals gegeben hat oder auch heute noch gibt. Dazu kommen alle Akten der Staatsanwaltschaften zum Thema Rechts seit Anfang der 90er Jahre und alle Akten aller Polizei, Polizeistationen, Polizeiinspektionen aus Thüringen, die irgendwann irgendwas mal mit rechts zu tun hatten. Das ist eigentlich überhaupt nicht schaffbar. Das Ganze, also es ist nicht nur eigentlich, das ist nicht schaffbar, das Ganze zu lesen. Und es ist noch schwieriger, dann unter diesen einzelnen Akten irgendwie zu versuchen, eine Analyse, einen Abgleich oder ähnliches mehr herzustellen. Was dazu kommt, sind dann die jeweiligen Anhörungen im Untersuchungsausschuss. Das sind ungefähr 2 Tage im Monat. Übrigens sind die Anhörungen öffentlich. Also in allen Bundesländern kann man hingehen und sich das mit antun. Manchmal ist es spannend, manchmal langweilig, manchmal lustig. Bei uns ist es vor allem dann lustig, wenn Dr. Röver, der ehemalige Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz kommt. Der hat jetzt auch ein Buch geschrieben über seine Zeit als Präsident. Das Buch kann man sich runterladen bei linksunten.indimedia.org. Da muss man kein Geld für ausgeben. Der hat das nämlich bei einem Nazi-Verlag oder rechten Verlag veröffentlicht. Bei uns in Thüringen macht es immer mal wieder Spaß, vor allem wenn der Röver da ist. Noch mehr spannend wird es, wenn die Polizisten da sind. Mittlerweile melden sich Polizisten, die in den 90er Jahren in Thüringen gearbeitet haben und damals mit beauftragt waren, die 3 zu finden, beziehungsweise insbesondere an der Neonazi die Szene dran zu bleiben, die sich versetzen lassen haben, weil sie gesagt haben, in Thüringen geht es nicht mehr. Da wird ständig kontra gearbeitet, wir werden ständig behindert in dem, was wir machen. Die melden sich und wollen angehört werden und wollen was erzählen, was sie bisher nicht erzählen konnten. Da haben wir mittlerweile 4 oder 5 solcher Polizisten. Dazu kommen die sogenannten Selbstanbieter, also ehemalige Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz, die sich heimlich mit einem treffen, um immer mal wieder so ein paar Informationen rüberzugeben oder auch Akten, die sie zufälligerweise kopiert noch zu Hause hatten oder ähnliches mehr. Und dazu kommen dann natürlich was wir versuchen, ist so ein Stück weit die Antifa-Gruppen aus den 90er Jahren in einem gewissen Sinne zu reaktivieren, die Personen, die damals aktiv waren, um aus dem Bereich die ganzen Erkenntnisse, die die Leute damals hatten, zu bekommen, um abgleichen zu können. Hätte das damals die Polizei wissen können, hätte damals der Verfassungsschutz das wissen können und inwieweit hätte es die Gesellschaft wissen können. Und eins, was definitiv klar ist, ich glaube, ich bin übrigens sehr schnell durchgejagt durch den Vortrag, ist, was die Gesellschaft, also nicht nur Polizei mit ihrem rassistischen Blick in den Ermittlungen falsch gemacht hat bei den Morden. Nicht nur Verfassungsschutz, der so oder so mehr als fragwürdig in seiner Existenz ist, falsch gemacht hat, sondern auch, was die gesamte Gesellschaft angeht, ist der fehlende Blick für den Rassismus, der vorhanden ist. Um das für Thüringen mal mit Zahlen zu machen, wir haben in Thüringen seit dem Jahr 2000 den sogenannten Thüringen-Monitor. Da wird versucht, Einstellungsverhalten Thüringer Bevölkerung zu erfragen. 56% der Thüringer meinen, dass Deutschland gefährlich überfremdet ist und das bei einem Anteil von 2%, also Anteil von 2% Migranten in Thüringen. Ähnlich übertragbar sind die Zahlen höchstwahrscheinlich auf alle anderen Bundesländer. Für den Antisemitismus ist es bundesweit ganz klar 20% circa, die antisemitische Einstellung haben. Und da kann man nicht mehr sagen, die Polizei war schuld und die Polizei hat nur Fehler gemacht. Da kann man auch nicht sagen, es ist nur der Verfassungsschutz, der Fehler gemacht hat, sondern man muss, glaube ich, als erstes bei sich anfangen. Also ich bei mir, ihr bei euch, wir alle bei uns. Und ein Stück weit versuchen, die Fehler von damals nicht mehr zu wiederholen. Und das beginnt, glaube ich, als erstes hört sich jetzt ein bisschen hippie an, aber ich meine das so, im Miteinander mit anderen Menschen, gerade mit Menschen aus anderen Ländern, die hier nach Deutschland kommen. Und insofern hoffe ich, dass es irgendwann mal funktioniert, habe aber so viel Skepsis auch gemessen an dem, was ich in Thüringen tagtäglich immer wieder mal mitbekomme.
Ihr hörtet den Mitschnitt des Vortrags von Katharina König unter dem Titel »Wenn Wegschauen tötet – 13 Jahre nationalsozialistischer Untergrund«. Sie hielt ihn am 1. Februar 2013 im White Rabbit in Freiburg. Zwischen dem 23. Dezember und dem 3. Januar hört ihr bei Radio Dreieckland statt dem Mittagsmagazin ausgewählte Vorträge zu den Themen Antiziganismus und Nationalsozialismus bzw. neue Rechte.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there ain't no place I'm going to. come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me. I am branded on my feet. I have an old and the ancient empty streets too dead for dreaming.
Faces.
bride to your tambourine in time. I wouldn't pay it any mind. It's just a ragged clown behind. And if to you he looks blind, I wouldn't worry. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Jingle.